Und schon wieder ist eine Woche vergangen und wir sind immer noch hier als Menschen im Advent, als solche, die auf die Ankunft ihres Herrn warten. Er ist nicht gekommen letzte Woche. Wie oft habt ihr diese letzte vergangene Woche gedacht, wird er vielleicht heute kommen? Was wäre, wenn Jesus heute wieder käme? Wäre es das, wonach ich mich sehne? Wir wollen heute in dieser Predigt an diesem vierten Advent 2022 weiter über das Thema der Wiederkunft Jesu nachdenken. Und ihr erinnert euch, es war mein Ansatz, in diesen 3 von 4 Adventspredigten mal die neutestamentlichen Aussagen über die Wiederkunft Jesu chronologisch, also in der Reihenfolge, in der sie nach und nach offenbart wurden, mit uns zu betrachten. Und am ersten Advent, da haben wir gesehen, was Jesus seinen Jüngern gegen Ende seines Wirkens schon unterwegs nach Jerusalem über sein zweites Kommen lehrte. Das war die erste Frage, über die wir gesprochen haben. Was lehrte Jesus über seine Wiederkunft? Ja? Und er sagte, es wird eine längere Zeitspanne geben, seinen Jüngern, und da seid ihr herausgefordert, eure Gaben für das Reich Gottes einzusetzen. Und zu Beginn der Passionswoche fragten die Jünger, sie wollten einfach mehr wissen, welche sind die Vorzeichen für dein Wiederkommen und das Weltenende. Und Jesus sagt ihnen in seiner bekannten Endzeitrede, dass zunächst die Endzeitwehen über diese Welt ergehen und dass das Evangelium weltweit verkündigt werden müsse und dass dann eine noch nie dagewesene Notzeit anbrechen wird, die Gott um seine auserwählten Willen dann verkürzt, und dann wird der Menschensohn in großer Kraft und Herrlichkeit wiederkommen und seine Auserwählten weltweit sammeln. Wann das sein wird, wisse niemand außer Gott. Und deshalb sollten die Jünger jederzeit bereit sein. Ein paar Tage später, im Rahmen seiner Abschiedsreden, ermutigt er sie, sich nicht zu fürchten. Er würde zum Vater gehen und dort für sie eine Wohnung vorbereiten, aber dann wiederkommen, um sie zu sich zu holen, Johannes 14. Und dann folgen Kreuz, Auferstehung, am Himmelfahrtstag, Apostelgeschichte 1, fragen die Jünger wieder: Wann ist es soweit? Jesus war ja auferstanden, sie hatten schon was von seiner Herrlichkeit gesehen. Wann ist es endlich soweit, dass du dein Reich hier für Israel aufrichten wirst? Und was sagt Jesus zu ihnen, sozusagen seine letzten Worte? Das ist jetzt nicht dran. Macht euch keinen Kopf wegen des Zeitpunktes, wann das alles geschehen wird. Den kennt nur der Vater. Was jetzt wichtig ist: Ihr werdet Kraft empfangen vom Heiligen Geist. Und es ist eure Aufgabe, bis ans Ende der Welt die Botschaft von mir, die gute Botschaft des Evangeliums, zu verkündigen. Und einige Jahre später werden uns dann durch den Apostel Paulus noch einige zusätzlichen Aspekte über die Wiederkunft Jesu offenbart. Das war das Thema von letztem Sonntag. Und in einem sehr frühen Brief, dem ersten Thessalonicher Brief, schreibt dann Paulus, dass für diejenigen, die zu Jesus gehören, am Ende nicht Strafe und Gericht stehen werden. In 1. Thessalonicher 4 erfahren wir dann, wie das sein wird, wenn Jesus begleitet von großen Machtzeichen vom Himmel wiederkommen wird. Was waren da die Stichworte? Wisst ihr das noch? Posaune Gottes, die Stimme des Erzengels, ein Befehlssignal. Und dann werden die Gläubigen, die dann gerade leben und die schon Verstorbenen, in einem Augenblick dem wiederkommenden Herrn wie zur Begleitung oder Einholung eines siegreichen, einziehenden Feldherrn von der Erde in den Luftraum entrückt, ihm entgegen, um von diesem Zeitpunkt an bei ihm zu sein. Und auch Paulus betont nochmal, dass es sich nicht lohnt, über den Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu zu spekulieren, denn er wird plötzlich kommen wie ein Dieb in der Nacht. Und wichtig sei vor allem, geistlich wach und bereit zu sein und ohne Angst dem Wiederkommen Jesu entgegenzusehen. Und wenig später im zweiten Thessalonicher Brief geht der Apostel nochmal auf das Thema ein und schreibt ihnen, dass die Wiederkunft für die Gläubigen, für die, die zu Jesus gehören, Erquickung bedeutet, Ruhe bringt, aber für alle anderen eben das Gericht. Und dass dieser Tag und all seine Folgen entgegen den Behauptungen einiger Spekulanten jetzt noch nicht da sei, sondern vorher, was muss vorher kommen? Der große Abfall von Gott und das Auftreten des Antichristen. 2. Thessalonicher 2 dann, 1 bis 12. Und dann im ersten Korintherbrief, den Paulus einige Zeit später verfasste, schreibt der Apostel in dem großen Kapitel über die Auferstehung von einem von Gott ihm geoffenbarten Geheimnis. Da bekommen wir noch ein bisschen mehr Offenbarung dazu, ja, zu diesem Thema. Und wir lesen dort von dieser Verwandlung in Auferstehungsherrlichkeit, die in einem Atom, in einem Augenblick geschehen wird, wenn Jesus wiederkommt. Und letztlich am Ende seines irdischen Lebens im Philipperbrief spricht er noch einmal das Thema an und ermutigt uns als solche, die schon jetzt Bürger des Himmels sind, hoffnungsvoll und freudig die Wiederkunft Jesu zu erwarten. Das war jetzt ein Schnelldurchlauf der Themen, die wir in zwei Sonntagen hier in den Predigen durchgenommen haben. Und jetzt wollen wir hören, welche Wahrheiten Gottes Geist durch den Apostel Petrus und Johannes bezüglich der Wiederkunft Jesu offenbart hat. Auch der Apostel Petrus spricht kurz vor seinem Tod das Thema der Wiederkunft Jesu an. Der zweite Petrusbrief, er wird datiert auf Mitte der 60er Jahre des ersten Jahrhunderts. Also auch gegen Ende des Lebens von Petrus schreibt er diesen Brief. Und da lesen wir Kapitel 3, Abvers 3. Vor allem müsst ihr wissen, dass in den Tagen vor dem Ende Spötter auftreten werden, denen nichts heilig ist und die nur ihren eigenen Begierden folgen. Wo bleibt denn die Erfüllung seiner Zusage, höhnen sie? Er hat doch versprochen, dass er wiederkommt. Inzwischen sind unsere Väter gestorben, aber geändert hat sich nichts. Alles ist immer noch so, wie es seit der Erschaffung der Welt war. Da warnt also der Apostel Petrus vor Menschen, die in diesem Leben alles auskosten wollen, die nur das machen, wozu es sie treibt, wozu sie Lust haben, für die es keine moralischen Maßstäbe mehr gibt, die ihre ausschweifenden Feste feierten und sexuelle Unmoral praktizierten. Das Kapitel vorher, 2. Petrus 2, können wir das detailliert lesen. Und die vor dem Ende auftreten werden und sich über die Christen lustig machen und sagen, ja, hat euer Jesus nicht versprochen, dass er wiederkommt? Ihr Christen, ihr habt uns immer mit euren Warnungen vor einem schrecklichen Gericht über die Welt gedroht. Ihr sagt uns, dass Gott eines Tages in die Geschichte eingreifen wird und das Böse bestrafen und über diese Erde Gericht halten wird. All das ist doch Unsinn. Bis jetzt ist nichts geschehen. Wir können leben, wie wir wollen. Vielleicht klangen so ähnlich die Worte dieser Spötter, so wie sie übrigens auch heute noch zu hören sind. Und Petrus erinnert uns hier, Gott greift sehr wohl ein in die Geschichte der Menschen. Gott hat schon öfters eingegriffen in den Lauf dieser Welt. Vers 5, denen, die das behaupten, entgeht freilich, dass es in alter Zeit schon einmal einen Himmel und eine Erde gab, die auf Gottes Wort hin entstanden waren, wobei das Land sich aus dem Wasser erhob und das Wasser dem Land Platz machte. Und es entgeht ihnen, dass diese damalige Welt vernichtet wurde, und zwar ebenfalls auf Gottes Wort hin und ebenfalls mit Hilfe von Wasser, dem Wasser der großen Flut. Genauso sind auch der jetzige Himmel und die jetzige Erde durch dasselbe göttliche Wort zur Vernichtung bestimmt, allerdings zur Vernichtung durch das Feuer. Sie bleiben nur noch so lange bestehen, bis der Tag des Gerichts da ist und die gottlosen Menschen dem Verderben ausgeliefert werden. Das ist der Sinn der Aussage. Die Spötter haben sich damals schon mal geirrt. Als Noah, das wird hier angesprochen, die Arche, dieses Schiff auf dem Trockenen baute, wie haben sie damals gespottet und über ihn gelacht? Was für ein Narr! Was macht er da? Ist er irre, verrückt? Und dann eines Tages fing es an zu regnen und es regnete und es regnete und es hörte nicht mehr auf. Petrus sagt hier, dieser Spott der Spötter, er beruht auf Irrtum. Die Sache mit der Wiederkunft Jesu ist nicht so eine vage Hoffnung auf den Sankt-Nimmerleins-Tag, wie auch in unserer Zeit manche behauptet haben, sondern Gott hat in die Geschichte eingegriffen und er wird es wieder tun. Und am Ende steht wieder ein mächtiges Eingreifen. Und die jetzigen Himmel und die jetzige Erde sind durch das Wort Gottes aufbewahrt, diesmal nicht für das Gericht durch Wasser, sondern für das Gericht durch das Feuer über alle Gottlosen. Aber dann richtet Petrus in den Versen 8 und 9 unseren Blick auf die Gnade und sagt, diese Zeit bis zur Wiederkunft Jesu, bis zum Anbruch des Tages des Herrn, ist Gnadenzeit. Eines freilich dürft ihr nicht vergessen, liebe Freunde, für den Herrn ist ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre für ihn wie ein Tag. Es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusage hinauszögert, wie einige denken. Was sie für ein Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht, er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Gott hat Geduld. Deswegen ist Jesus noch nicht wiedergekommen. Ist das Gericht noch nicht geschehen, weil er Geduld hat und möchte, dass Menschen zu ihm umkehren und dass wir, die wir schon ihm nachfolgen, dass wir unser Leben entschiedener mit ihm leben, bis er wiederkommt, ist Gnadenzeit. Aber dann, wenn es so weit ist, dann wird Jesus plötzlich wiederkommen wie ein Dieb in der Nacht. Vers 10, trotzdem, der Tag des Herrn wird kommen und er kommt so unerwartet wie ein Dieb. Und wo wusste Petrus das übrigens? Er wusste es einfach aus dem Mund Jesu. Und an jenem Tag wird der Himmel mit gewaltigem Krachen vergehen, die Gestirne werden im Feuer verglühen und über die Erde und alles, was auf ihr getan wurde, wird das Urteil gesprochen werden. Übrigens, den Tag des Herrn erwähnen auch einige Propheten im Alten Testament. Und das ist nicht ein 24-Stunden-Tag, sondern es bezeichnet eine Periode, vielleicht erinnert ihr, ist gar nicht so lange her, auch mal am Advent vor ein paar Jahren haben wir diese Stelle gründlich genau ausgelegt und betrachtet. Es bezeichnet eine Periode, sie beginnt mit dem Wiederkommen Jesu, was für uns wichtig ist, denn darauf warten wir und sie endet einmal damit, dass diese Welt gerichtet wird. Und dann schreibt Petrus, jetzt gilt es, daraus die Konsequenzen zu ziehen und die zieht Petrus und er sagt in Vers 11, wenn das alles auf diese Weise vergeht, wie wichtig ist es da, dass er ein durch und durch geheiligtes Leben führt, ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott. Wartet auf den großen Tag Gottes. Verhaltet euch so, dass er bald anbrechen kann. Sein Kommen bedeutet zwar, dass der Himmel in Brand geraten und vergehen wird und dass die Gestirne im Feuer zerschmelzen. Doch wir warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott versprochen hat. Die neue Welt, in der Gerechtigkeit regiert. Das gilt jetzt uns. Das ist die Aufforderung. Angesichts der Tatsache, dass der Tag des Herrn gewiss kommt, lebt euer Leben hier und jetzt mit und für Gott. Wir warten nicht auf das Vergehen der Welt und die Gerichte, die über diese Welt gehen. Wir freuen uns auch nicht daran, dass Gerichte über diese Welt gehen oder wenn wir einfach darüber nachdenken, dass diese Welt, diese abgefallene Welt gerecht gerichtet wird. Das ist nicht, was uns freut. Aber wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, auf der Gerechtigkeit wohnt. Und während wir warten, Advent, leben wir so, wie es Gott gefällt. Dazu will uns der Apostel Petrus hier in seinem Brief ermutigen. Jetzt wollen wir noch einen kurzen Blick darauf werfen, was der Geist Gottes uns durch den Apostel Johannes bezüglich der Wiederkunft Jesu offenbart hat. Was lehrte der Apostel Johannes in seiner Offenbarung über das Kommen Jesu? Und die Offenbarung, das ist kein einfaches Buch, in der Tat. Ein Buch mit 7 Siegeln. Und ich finde das immer sehr spannend, wenn Geschwister mir sagen, wir wollen die Offenbarung studieren und wir wollen die Offenbarung lesen. Und das finde ich ja einerseits sehr gut. Wir sollen die Offenbarung kennen. Aber es ist auch ein Buch, über das viel schon geschrieben und gelehrt wurde, viel spekuliert wurde, weil Es ist auch kein einfaches Buch. Es ist, wie gesagt, ein Buch mit 7 Siegeln, mit viel Bildsprache, mit Symbolik. Es ist nicht einfach zu verstehen. Und da muss man auch mit einer gewissen Demut und Bescheidenheit an dieses Buch rangehen. Aber es ist ein besonderes Buch. Es ist uns vom Heiligen Geist geschenkt. Es ist das letzte Buch der Bibel. Vermutlich so Mitte der 90er Jahre im ersten Jahrhundert verfasst. Der Apostel Johannes, schon ein alter Mann damals, auf der Insel Patmos, verbannt, gefangen, empfängt von Gott die Botschaft dieses besonderen Buches. Und schon gleich in Offenbarung 1, Vers 7 lesen wir: Und er wird wiederkommen. Auf den Wolken wird er kommen und alle werden ihn sehen, auch die, die ihn durchbohrt haben. Sein Anblick wird alle Völker der Erde in Schrecken und Trauer versetzen. Ja, Amen, so wird es sein. Er wird wiederkommen. Auf den Wolken. So wurde es übrigens auch schon vom Propheten Daniel prophezeit. Könnt ihr nachlesen, Daniel 7, Vers 13. Wenn die Reiche dieser Welt in ihrer Abfolge an ihr Ende gekommen sind, dann wird einer von Gott her auf den Wolken des Himmels kommen und sein Reich aufrichten. Und dann wird im Anklang hier auf Jesaja 12, 10 gesagt, und das bezieht sich jetzt besonders auf das Volk Israel, dass alle ihn als den sehen und beklagen werden, den sie einst durchbohrt haben. Was ist hier angesprochen? Die Kreuzigung, das Kreuz. Schlagen wir das Buch Sacharja auf, dann lesen wir dort gerade im Blick auf die Endzeit, dass sich irgendwann alle Völker aufmachen werden, um gegen Jerusalem zu ziehen. Und dann steht dort in Sacharja 12, Vers 8, dass der Herr an jenem Tag die Bürger Jerusalems beschirmen wird. Und es wird geschehen an jedem Tag, dass ich danach trachten werde, alle Heidenvölker zu vertilgen, die gegen Jerusalem anrücken. Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn, und sie werden bitterlich über ihr Leid, über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. Und dann lesen wir noch in Sacharja 14, Abvers 3, und der Herr wird ausziehen und gegen jene Heidenvölker kämpfen, wie damals am Tag seines Kampfes, am Tag der Schlacht. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem nach Osten liegt. Diese Zukunftsvision aus Sacharja wird also hier in Offenbarung 1, Vers 7 wieder aufgegriffen. Wenn Jesus wiederkommt, wird das Volk Israel, das damals Jesus durchbohrt hat. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Sie werden ihn als Messias erkennen und sie werden ihm vertrauen. Und dann gehen wir zur Offenbarung 3, die Verse 10 bis 11. In einem Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia. Da wird der Gemeinde Folgendes geschrieben. Vers 10. Weil du dich an meine Aufforderung gehalten hast, standhaft zu bleiben, werde auch ich zu dir halten und dich bewahren, wenn die große Versuchung über die Welt hineinbricht, jene Zeit, in der die ganze Menschheit den Mächten der Verführung ausgesetzt sein wird. Ich komme bald. Halte fest, was du hast. Lass dich von niemandem um deinen Siegeskranz bringen. Auch hier wird die Wiederkunft Jesu angesprochen. Siehe, ich komme bald. Halte fest, was du hast. Aber vorher ist der Gemeinde auch verheißen, dass Jesus sie bewahren wird, wenn die große Stunde der Versuchung über den ganzen Erdkreis kommt. Nun, in der Tradition, in der ich aufgewachsen bin, und das war die Brüderversammlung, da hat man diesen Vers gerne zitiert und dann, ich sag's mal so, in die Schublade der Vorentrückungslehre eingeordnet. Da steht es: Bevor die Gerichte toben, werden wir zum Herrn erhoben. Aber wenn wir genauer hinsehen, fällt uns vielleicht auf, dass es hier wörtlich steht, wir werden bewahrt, wenn die große Stunde der Versuchung hereinbricht, oder wörtlich vor oder durch sie hindurch, kann man auch übersetzen, tereo ek. Und das ist im Urtext eine Formulierung, das finde ich jetzt interessant, die nur noch einmal im Neuen Testament vorkommt, und zwar im hohepriesterlichen Gebet in Johannes 17, Vers 15, wo Jesus betet: Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Was sehen wir da? Wir sehen die Art und Weise, wie die Jünger vor Verführung und Verfolgung und dem Bösen, darum geht es in dem Vers dann Johannes 17, bewahrt werden, ist nicht, indem er sie aus der Welt herausnimmt, sondern dass er sie bewahrt vor dem, was da passiert. Es wird uns in der Bibel nirgendwo verheißen, dass wir als Christen nie Nöte und Leiden und Verfolgung durchleben müssen. Das Gegenteil ist gesagt. Haben Sie mich verfolgt, wenn Sie euch verfolgen. Und es wird gegen Ende immer mehr zunehmen. Und während wir hier gemütlich sitzen an diesem vierten Advent und Gottesdienst feiern, ohne bedroht zu werden, wissen wir sehr wohl, in anderen Ländern, in Nordkorea, in China, in Afrika, da werden unsere Geschwister auch jetzt verfolgt. Aber wir haben hier eine Verheißung der Bewahrung. Gott wird uns in diesen extremen Prüfungen und Versuchungen beistehen. Er wird unsere Seelen bewahren. Und dann kommen wir zu Offenbarung 16, wo wieder das Thema der Wiederkunft Jesu anklingt. Und ich lese ab Vers 13 einen wirklich monumentalen Text. Ich sah, wie aus dem Maul des Drachen, aus dem Maul des Tieres und aus dem Maul des falschen Propheten drei böse Geister herauskamen, die wie Frösche aussahen. Es handelte sich um Dämonen, die aufsehenerregende Wunder vollbrachten. Und sie machten sich zu den Königen der ganzen Erde auf, um sie zusammenzubringen und ihre Armeen in den Kampf zu führen, der am großen Tag Gottes des allmächtigen Herrschers stattfinden wird. Vers 15, da kommt es wieder. Vergesst es nicht, ich komme so unerwartet wie ein Dieb, sagt der Herr. Glücklich, wer wach bleibt und seine Kleider anbehält, dann wird er, wenn ich komme, nicht nackt dastehen und sich nicht schämen müssen. Jene dämonischen Geister versammelten nun die Könige an dem Ort, der auf Hebräisch Harmagedon heißt. In diesem Zusammenhang klingt es jetzt auch bei Johannes plötzlich an, was Jesus den Jüngern in der Rede da auf dem Ölberg gesagt hatte. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Selig ist, der wach und bereit ist. Und diese Verheißung, die steht, wenn man das im Zusammenhang jetzt beobachtet und betrachtet, zur Zeit der sechsten Zornschale. Und da wird beschrieben, wir haben es ja gerade gelesen, wie in dieser letzten Phase der Endzeit Verführungsgeister dafür sorgen werden, dass sich alle irdischen Machthaber zu einer endzeitlichen Schlacht nach Harmagedon versammeln. Ähnlich wie das übrigens auch in Zacharja 12 steht. Und diese Verheißung, sie steht vor der Ankündigung des Himmlischen, jetzt ist alles geschehen oder es ist jetzt alles vollbracht. In Vers 17, bei der siebten Zornschale. Also im Zusammenhang geht es da um diese letzte antichristliche Attacke gegen das Volk Israel. Und genau da kommt diese Verheißung nochmal, ich komme so unerwartet wie ein Dieb, glückselig, der wacht und der bereit ist. Das Kommen Jesu selbst wird dann nochmal in Offenbarung 19 geschildert. Ich lese da auch noch ein paar Verse ab Vers 11. Nun sah ich, dass der Himmel geöffnet war. Und auf einmal erschien ein weißes Pferd, auf dem jemand saß. Der Reiter heißt der Treue und Wahrhaftige. Und er kommt als gerechter Richter und führt einen gerechten Krieg. Seine Augen glichen lodernden Flammen und auf dem Kopf trug er viele Kronen. Auf seiner Stirn stand ein Name, der nur ihm selbst bekannt ist. Und der Mantel, in den er gehüllt war, war mit Blut getränkt. Der Reiter hatte noch einen anderen Namen, das Wort Gottes. Und ihm folgten auf weißen Pferden reitend und in reines, leuchtend weißes Leinen gekleidet die Heere des Himmels. Aus dem Mund des Reiters kam ein scharfes Schwert. Mit diesem Schwert wird er den Völkern eine vernichtende Niederlage beibringen. Er wird mit eisernem Zepter über sie regieren und sie den furchtbaren Zorn des allmächtigen Gottes erfahren lassen, indem er sie wie reife Trauben in der Weinpresse zertritt. Und auf dem Mantel des Reiters, dort wo der Mantel die Hüfte bedeckt, da stand noch ein weiterer Name. König über alle Könige und der Herr über alle Herren. Da wird uns ausdrücklich geschildert, dass am Ende dieser antichristlichen Zeit Jesus als Herr aller Herren und König über alle Könige auf dem großen weißen Pferd des siegreichen Feldherrn wiederkommen wird. Und er wird die antichristlichen Mächte, die sich gegen Gott und sein Volk versammelt haben, mit seinem bloßen Wort überwinden. Er ist der Treue und Wahrhaftige und er kommt als gerechter Richter und führt einen gerechten Krieg. Und sein anderer Name heißt das Wort Gottes. So haben wir gelesen. Was für eine beeindruckende Beschreibung. Zu erhaben und dann noch viel darüber zu sagen. Unser kommender König und Herr wird das letzte Wort haben. Jeder Machthaber dieser Welt wird sich vor ihm beugen müssen. Und am Ende der Johannes-Offenbarung in Kapitel 22 steht es nochmal, wie so ein gewaltiger Schlussakkord, die Verheißung Jesu. Ich komme wieder. Denkt daran, ich komme bald. Und in Vers 17, da rufen der Geist Gottes und die Braut, komm. Und wer diesen Ruf hört, der soll ebenfalls sagen, komm. Was wird denn da angesprochen, meine Lieben? Das wird angesprochen, was eigentlich unsere tiefste Sehnsucht sein soll. Da liegt die Hauptbetonung. Es ist nicht so wichtig, sich da den Kopf zu zerbrechen. Ihr erinnert euch an diese Schubladen, ja? Vorentrückungslehre, Nachentrückungslehre, Mitentrückungslehre. Das kann mal spannend sein, sich über das Gedanken zu machen. Aber die Hauptbetonung in diesen ganzen Texten, von der Offenbarung Jesu bis zum letzten Wort hier in der Offenbarung, ist nicht das Spekulieren, wann genau wird das sein? Wo genau ordnen wir jetzt die Wiederkunft ein, in welchen Zeitrahmen, sondern was ist unsere tiefste Sehnsucht? Letztlich ist das auch der Grund, weshalb wir in diesen Adventssonntagen uns diese wichtigen Stellen des Neuen Testaments alle mal angeschaut haben. Es geht mir nicht darum, jetzt unser Wissen über das Kommen des Herrn nochmal aufgefrischt zu haben und vermehrt zu haben, sondern dass wir inmitten der Hast und der immer mehr zunehmenden Dunkelheit dieser Welt und Zeit nicht getrieben von Unsicherheit und Angst, sondern voller Freude und Hoffnung und Sehnsucht mit einstimmen können in diesen Schlussakkord. Amen. Ja, komme bald, Herr Jesus. Und das fällt uns gar nicht so leicht. Voller Sehnsucht als Menschen im Advent zu leben und auf unseren Herrn zu warten. Wir leben hier verglichen mit anderen Menschen unglaublich gut in Westeuropa. In vielen Teilen der Welt sieht es anders aus. Wir müssen erkennen, keiner Generation ist es so gut gegangen wie uns. Und wir genießen das. Aber die Zeiten ändern sich und es wird nicht so alles bleiben, wie wir das gewohnt sind. die in Endzeit wehen liegende Weltgeschichte geht mit großen Schritten ihrem Tiefpunkt zu. Aber die Zeit der irdischen Gemeinde Jesu, sie kommt zu dem Höhepunkt, zu dem Schlusspunkt der Vereinigung mit ihrem wiederkommenden Herrn. Das zweite Kommen Jesu ist also der nächste große Einschnitt in der Heilsgeschichte. Und ich möchte dieses wichtige Thema der Wiederkunft Jesu mit der Frage abschließen, mit der ich diese Predigt begonnen habe. Wenn Jesus heute wiederkäme, wäre es das, wonach ich mich sehne? Der Poetry Slam, den wir jetzt gleich hören werden, er stellt uns genau diese Frage und fasst unser Thema nochmal zusammen. Lassen wir uns davon herausfordern und möge Gottes Geist uns helfen, dass wir für uns diese Frage aufrichtig beantworten können.
Wenn Jesus heute wiederkäme, wäre es das, wonach ich mich sehne? Oder denke ich oft an Dinge, die morgen sind? Verliere mich in Träumereien wie ein Kind, gespannt nervös wartend, dass mein Leben jetzt startet? Und in meinem Alltag, oft am Wandern, setze ich hadernd einen Gedankenstrich. Ende da, wo es enden sollte, noch lange nicht, weil das kann ich gut. In meinem irdischen Hamsterrad spazieren, tägliche Kreise um mich ziehen und den Blick dabei verlieren, dass man als Fremdling eigentlich nicht ruht. Denn da, wo ein Anfang ist, ist auch ein Ende in Sicht. Denn ewig ist dieses Leben hier unten sicher nicht. Was sollte es bedeuten, wenn Jesus daher spricht, betet und wacht, denn der Sohn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht? Wie viel Zeit habe ich denn wirklich verbracht, zu flehen mit größter Dringlichkeit, wenn Jesus dann käme, wäre ich bereit? Und vielleicht verspüre ich diesen Frust, dass ich nicht will, dass dieses Leben endet. Aber mal angenommen, dass ich da, wo es endet, etwas viel Besseres finde. Dass ich dich da finde und siehst du, da stehe ich wieder wie ein Kind, erwarte, dass morgen alle Sorgen anders sind. Und während ich auf ein irdisches Morgen warte, den Tag in einer Zuversicht starte, redet Gott von einem Morgen, das ich leugne, denn wie oft nehme ich ihn ernst, wenn er spricht, erwarte mich heute. Ich erwarte viel, aber was ich oft nicht erwarte, ist das Ziel. Ist die Ankunft des Herrn, auch wenn er offenbarte, sie sei nicht mehr fern, stehe ich nicht jeden Tag auf dem Turm meiner Warte, Augen zum Himmel gerichtet, voll Hoffnung, dass der Himmel sich lichtet. Wenn Jesus heute käme, wobei würde er mich dann finden? Würde ich die Welt überwinden, meine Sünden hinter selbstgemachten Blättern verstecken und denken, dass wenn sie niemand sieht, wird er sie auch nicht entdecken? Oder würde ich auf einmal merken, dass hinter all den Scherzen, die ich so oft mache, keine Ewigkeit steckt? Denn mitten im Herzen stecken verdeckte Gedanken und wenn sie jemand sehe, wird man denken, ich hätte nie von der Liebe Christi geschmeckt. Und wie wär's mit der Liebe? Weil ich auf einmal merken würde, dass ich die Zeit, die noch bliebe, auskosten müsste. Nicht zur Befriedigung meiner Lüste, sondern weil ich im Herzen genau wüsste, dass meine Liebe bis jetzt niemanden in Staunen versetzt und kein Zeugnis dafür gibt, wen meine Seele wirklich liebt. Würden wir Jesus heute erwarten, wie viele Arten von Projekten würden wir starten, um auf einmal zu bezeugen, dass wir unsere Zeit nicht vergeuden? Ja, wir sind bereit, den Herrn zu erwarten, ruft mir mit Worten, selten mit Taten, denn um ehrlich zu sein, ist meine Sehnsucht nach ihm oft so klein und unweigerlich, frag ich mich, wenn ich Jesus doch liebe, wie kann das sein? Denn klingt es nicht fromm, wenn ich singe, Vater, komm, und gleichzeitig denke, aber bitte erst am Ende meines Lebens. Denn bis zum Ende meines Lebens will ich einiges erleben und versprochen, auf Umwegen werde ich dir am Ende mein Leben geben. Denn heute verschiebe ich vieles auf morgen, denn die Zeit, die du mir heute gibst, würde ich mir lieber borgen und selber gebrauchen. Aber versprochen, später werde ich missionieren, zerbrochen vor deinem Thron resignieren und endlich kapieren, dass wenn ich dir mein Leben gebe, ich alles gewinne. Später habe ich Christi Sinn, werde mehr beten und vergeben, nicht jetzt, weil du nicht kommst, denn würdest du kommen, wärst du entsetzt, dass man die Talente, die du uns anvertraust, so wenig schätzt. Später werde ich mehr lieben, mehr für dich geben, öfter deinen Namen bekennen und mich von allen Sünden trennen. Ich weiß zwar, dass es vielleicht damals schon Zeit war, alles zu geben, aber eben weil ich denke, dass du heute nicht kommst, nach 2000 Jahren habe ich meine Talente vergraben, denn ist es nicht besser, wenigstens eines zu haben? Im Grunde genommen reicht es doch, dass wenn ich jemanden notleiden sehe, ich Notiz von ihm nehme. Und wenn mein Bruder leidend am Wegrand liegt, ich noch überlege, ob ich damit durchkomme, dass man 2 Meilen weit weg von ihm geht, weil da, wo Liebe sein sollte, ist nur diese Kälte. Ein bedachtes Schweigen meines Herzens und ich spüre nur selten, dass das Leid meines Nächsten einen Schmerz ist. So ziehe ich gebannt meinen Weg von dann und hoffe, der Herr hat's nicht gesehen. Kommt nicht wie ein Dieb in dieser Nacht, denn ich weiß, dass wenn man Gutes nicht tut, hat man ihn erneut ans Kreuz gebracht. Und Jesus, bevor du kommst, wollte ich eigentlich Karriere machen. Eine Familie gründen und Orte bereisen, denken Menschen noch leise und geben selbst den Beweis, dass wir in unseren Zeiten nicht auf Jesus vorbereitet sind. Bist du ein treuer Knecht? Ist deine Umkehr zu ihm echt oder sagt Gott am Ende, ich kenne dich nicht, denn du liebtest nicht ihn, sondern liebtest dich? Und dann wirst du deinen Lohn empfangen. Bist ohne den Schöpfer den Weg gegangen, denn er wollte sein dein treuster Freund, doch du sahst ihn nur als bedrohlichen Feind. Obwohl er doch starb für deine Last, hast du dann zuletzt deine Chance verpasst? Drum stell dir die Frage, ist Christus dein König, denn sonst wird er sein dein Richter auf ewig. Ich denke oft an Dinge, die morgen sind. Verliere mich in Träumereien wie ein Kind, doch ich will nicht mehr unmündig sein. Lebe im Heute, sodass ich meine Zeit nicht vergeude, denn vielleicht holt er uns heute noch heim. Denn diese Welt ist nicht unser ewiger Aufenthalt. Und bis die laute Posaune erschallt, wie würde es sein, wenn wir rufen, Herr, komm bald. Wenn Jesus heute käme, wäre es das, wonach ich mich sehne?
Möge Gott es schenken, dass Sie alle hier wirklich von Herzen sagen können, Amen, ja komme bald, Herr Jesus. Lass uns beten. Herr Jesus, du kennst unsere Herzen, du kennst unsere Sehnsucht. Du weißt, wie wir vor dir stehen, wie wir leben, was uns bewegt. Wir danken dir für die Gnadenzeit, die heute noch ist. Und wir preisen dich für deine Geduld, die du mit uns und auch mit dieser Welt hast. Und ja, wir haben gelesen, du willst nicht, dass Menschen verloren gehen, und deshalb klingt auch heute noch dein Evangelium und deine ausgestreckte Hand, sie ist da, das Evangelium erklingt und ruft, wer Durst hat, wer hungrig ist, der komme zu mir. Und ja, wir möchten hier als deine Kinder unseren Auftrag ernster nehmen, und wir wollen nicht für uns selbst leben, sondern für dich, unseren kommenden Herrn, und unser Licht nicht unter den Scheffel stellen, sondern immer wieder bezeugen und als deine Botschafter rufen in diese Welt hinein, kommt, lasst euch doch versöhnen mit Gott. Noch ist Gnadenzeit. Und ich möchte dich bitten für die vielen Menschen, die uns viel wert sind, die wir kennen aus unserem Umkreis und die dich noch nicht kennen, dass du sie zu dir ziehst. Ja, dass sie dich erkennen als den wahren König, schon jetzt in dieser Zeit. Ja, wir wollen, wenn du ganz plötzlich wiederkommst, es kann morgen sein, wir wollen da vorbereitet sein. Wir wollen uns in der Hast dieser Welt nicht verlieren, sondern immer wieder in dir unsere Ruhe finden. Lass uns als Menschen im Advent leben. Aus unserer Kraft können wir das nicht. Zu sehr werden wir abgelenkt von den vielen Dingen dieser Welt. Aber durch deinen Geist, Herr, dein Geist, den du uns geschenkt hast und der in uns lebt, er gibt uns die Kraft, um dein Wort zu verstehen, um dein Wort ernst zu nehmen, um unser Licht leuchten zu lassen und auf dich voller Sehnsucht zu warten, unseren König und Bräutigam, Jesus Christus, unser Herr. Amen.